Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Podcasts Kanal und Leitungsbau. Mein Name ist Bert Bosseler, ich bin wissenschaftlicher Leiter des IKT in Gelsenkirchen und dieser Podcast ist Teil meiner Vorlesungsreihe an den Universitäten in Hannover und in Bochum. Ja, und diesmal geht es um das Thema Renovierung. Renovierung ist ja eine von drei Verfahrensgruppen der Sanierung und bei der Renovierung definiert man das so, dass es Maßnahmen sind zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und Kanälen und zwar unter vollständiger oder teilweise Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz. Also zwei Dinge stehen im Vordergrund, Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit und Einbeziehung der ursprünglichen Substanz. Bei der Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit muss man natürlich sagen, das ist relativ trivial und selbstverständlich, denn eine Sanierung soll ja immer verbessern, was aktuell vorliegt. Also man wundert sich, dass das in der Definition drinsteht. Vielleicht ist das Motiv ein wenig, dass über Verbesserung des Zustandes man ein wenig in die Richtung Investition natürlich argumentieren möchte. Allerdings muss man sagen, Wirtschaftsprüfer folgen dem so in der Regel nicht. Also das pure Verbessern von etwas, was schlechter ist, als man es sich wünscht, ist natürlich noch keine Investition, sondern ist einfach eine Instandsetzung, ganz normalerweise, um einen Vermögensgegenstand so zu sichern, dass er die normal geplante Nutzungsdauer erreicht. Aber da ist genau der Punkt. Wird die Nutzungsdauer verlängert, also es so verbessert, dass das Gut wirklich noch weitaus dauerhafter ist, als ursprünglich mal geplant, dann da folgen auch Wirtschaftsprüfer, dann kann das durchaus eine Investition sein. Also Verbesserung insofern, dass auch wirklich die Nutzungsdauer verlängert wird, das ist dann auch eine Investition. Der zweite Punkt ist dann auch sehr interessant. Einbeziehung der ursprünglichen Substanz bedeutet, dass man den Altkanal, dass man den nicht aufgibt, sondern der hat weiter einen Nutzen, der trägt weiter etwas dazu bei, dass das gesamte Objekt, nämlich Altkanal mit dann dem Renovierungsverfahren da drin, dass das die Nutzungsdauer erreicht. Das kann zum Beispiel sein, dass der Altkanal selber noch als Hülse zusammen mit dem Boden die Standsicherheit des gesamten Objektes gewährleistet und das Sanierungsverfahren, zum Beispiel ein Schlauch, den man einzieht, lediglich die Dichtheit wiederherstellt, also ein weiteres Element natürlich reinbringt und über die Verlängerung der Nutzungsdauer auch eine Investition darstellt. Das Schöne bei dieser Definition ist, für den Moment mit Blick auf den aktuellen Gebührenhaushalt, dass man ja einerseits etwas investiert, das bedeutet, dass das Objekt, ein Schlauch zum Beispiel, den man eingesetzt hat, dass der auch wirklich noch über lange Zeit genutzt werden kann als Investition und natürlich dann dementsprechend auch noch von künftigen Nutzern mitbezahlt werden sollte. Das heißt ganz einfach, er wird über längere Zeit abgeschrieben und dieser Wertverlust wird den künftigen Gebührenhaushalten in Rechnung gestellt. Das ist das eine, was für den Moment natürlich gut ist, weil dann die Belastung im Moment nicht so hoch ist. Man muss natürlich das Teil bezahlen, das kann man auch über Kredite machen, aber die Kredite zurückzahlen, das macht man über künftige Gebührenhaushalte und nur den Anteil, der auf das jetzige Jahr entfällt, muss man jetzt schon bezahlen. Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit, also in dem Sinne Investition, Abschreibung und Verlagerung der Kosten auf künftige Gebührenhaushalte ist natürlich für den Moment eine scheinbar schöne Sache. Für die Zukunft sieht es natürlich dann anders aus. Einbeziehung der ursprünglichen Substanz wiederum hat den großen Vorteil, dass das alte Objekt ja erhalten bleibt und damit nicht aus dem Buch Werten herausfallen muss. Es gibt also keine Sonderabschreibung. Das bleibt erhalten als Wert und kann natürlich auch noch weiter über künftige Gebührenhaushalte noch gegenfinanziert werden über die gesamte Nutzungsdauer. Wenn es sofort rausfallen würde, das haben wir ja bei der Erneuerung kennengelernt, dann ist der Vermögensgegenstand weg und dann muss er eben auch dann vollständig auch finanziert sein. Dann gibt es eine Sonderabschreibung und möglicherweise ist die nicht mal gebührenfähig und muss über den allgemeinen Haushalt getragen werden. Ja, soweit zur Definition, diesmal ein bisschen umfassender erklärt als bei den anderen Verfahren, weil das einfach so eine ganz pfiffige Art ist, wie man die Kosten im Moment, das was jetzt schon finanziert werden muss, gegenfinanziert werden muss, über Gebühren möglichst niedrig hält, aber natürlich Kosten auch auf die Zukunft verlagert. Denn die Altsubstanz wird auch noch weiter über die zukünftigen Gebühren finanziert und die Neuinvestition, das Renovierungsverfahren eben auch. Ja, welche Verfahrensgruppen können wir unterscheiden? Zunächst muss man sagen, man spricht meistens, wenn man in die Norm schaut, bei allen Verfahren in irgendeiner Weise von Lining. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist im Englischen eine sehr breite Bedeutung. Das kann ja ein Ausfüttern, Ausgießen, Auskleiden, Ausschlagen heißen. Und dementsprechend wurde in der europäischen Norm, das ist die EN 15885, in Englisch zunächst der Text verhandelt. Und da hat man halt, weil die Engländer alles irgendwie mit Lining verbinden, was über die Länge stattfindet, hat dementsprechend das auch in die deutschen technischen Begriffe überführt. Das sind aber nicht unbedingt Begriffe, die man täglich benutzt im Umgang mit diesen Verfahren. Und ja, deswegen, ich werde so ein bisschen so eine Mischung nehmen, wenn ich über diese Verfahren spreche, also auch auf die Begriffe eingehen, so wie man das am Markt in Deutschland eigentlich kennt. Ja, und da haben wir sehr unterschiedliche Verfahren und man kann diese Verfahren in drei Gruppen unterteilen. Diese Unterteilung finden Sie nicht in der Norm, aber diese Gruppen bilde ich einfach, um etwas deutlicher zu machen, wo die Qualitätssicherung anfängt bei diesen Verfahren, wo auch vielleicht auch die großen Vorteile der Verfahren liegen, aber dann natürlich auch entsprechend auch im Gegenstück auch gewisse Risiken. Und zwar als erste Gruppe möchte ich sagen, es gibt Verfahren, bei denen wird das Material und die Form wird im Werk hergestellt. Das heißt, wir stellen eigentlich ein Rohr komplett im Werk her, bringen das Rohr auf die Baustelle und dann wird dieses Rohr im Renovierungsverfahren in die Leitung eingebracht. Das heißt, wir erhalten ein neues Rohr aus dem Werk, das sowohl von Material und als auch von der Form, also zum Beispiel Kreisrundenform, im Werk schon festgelegt war und bringen das auf der Baustelle in das Altrohr hinein. Das ist klassisches Einzelrohrlining oder Rohrstranglining. Beim Einzelrohrlining sieht das so aus, dass die Rohre einzeln zum Beispiel durch den Schacht abgelassen werden und dann in die Leitung reingeschoben werden. Verbunden werden sie dann zum Beispiel über Steckmuffenverbindungen. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Verbindungen auch dicht sein müssen und manchmal diese Muffen natürlich auch etwas Raum brauchen. Das Ganze verlangt natürlich, dass die Rohre dann auch durch den Rohrquerschnitt, durch den Altrohrquerschnitt durchgeschoben werden können. Und wenn wir da Versetzer haben und ähnliches, dann schaffen wir es nicht mehr, mit großen Durchmessern in diese Leitung reinzugehen. Dann ist es natürlich eine Durchmesserverringerung, wenn wir da einzelne neue Rohre reinschieben müssen. Man kann das auch als Rohrstrang machen, dann heißt das Rohrstrangverfahren. Da wird dann zum Beispiel von einer Trommel ein Rohr abgewickelt oder ein Rohr der Länge nach, gerade bei größeren Durchmessern der Länge nach, oben an der Oberfläche schon aufgelegt und dann über eine längere Baugrube, so S-förmig, in den tiefer liegenden Kanal dann eingebracht. In der Regel eingezogen, das heißt, vorne ist ein Zugkopf dran, dahinter hängt dann der Rohrstrang und der wird dann über den Zugkopf, über eine Winde, die am anderen Ende in einem Zielschacht angebracht ist oder über den Zielschacht über Winden übergeleitet wird, wird dann dieser Rohrstrang reingezogen. Der Rohrstrang kann auch entstehen, indem an der Oberfläche einzelne Rohrstücke miteinander verschweißt werden. Gerade bei größeren Durchmessern ist dies der Fall. Das heißt, die Rohre werden auf die Baustelle geliefert, werden oberirdisch aufgelegt, miteinander verschweißt und dieser Rohrstrang wird dann in die Leitung eingezogen. Beim Rohrstrangverfahren, Einzelrohrreline, wie gesagt, die Rohre wurden im Werk bereits produziert. Das heißt, sowohl das Material als auch die Form sind im Werk schon festgelegt worden. Und auf der Baustelle werden sie entweder über eine Baugrube beim Rohrstrangverfahren oder beim Einzelrohrreline auch über schon bestehende Schächte nach unten in die Rohrleitung eingebracht. Wie gesagt, die Rohre sind in der Regel deutlich geringer vom Außendurchmesser als der Innendurchmesser des Altrohres, um sie entsprechend einziehen zu können. Allerdings muss man dann sagen, dass dieser Ringraum zwischen den neuen Rohren und den alten Rohren, dass der in der Regel verpresst werden muss. Warum ist das so? Da wird ein Dämmermaterial reingegeben. Das soll zum einen das Rohr stabilisieren. Insbesondere wenn wir Außenwasserdruck haben, dann würde das Rohr unter diesem Außenwasserdruck möglicherweise beulen, also ein Stabilitätsversagen zeigen. Und dieses Stabilitätsversagen wollen wir verhindern, indem wir das Rohr gut betten. Ein weiterer Punkt ist, dass das Rohr sich auch in Längsrichtung, zum Beispiel unter Temperatureinfluss, nicht verschieben soll. Das wäre besonders kritisch für die Anschlüsse. Denn wenn wir einen Anschluss von der Seite mit dem Rohrstrang verbunden haben und das Rohr verschiebt sich jetzt in Längsrichtung, dann reißt der Anschluss natürlich ab. Also allein aus diesen Gründen wird der Ringraum in der Regel mit Dämmermaterial verpresst. So, das waren die, bei denen also Material oder Form bereits im Werk hergestellt werden. Jetzt kann man überlegen, das wird wohl nicht bei allen Verfahren so sein, dass das im Werk hergestellt wird. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Gruppe. Da ist das Material zwar noch im Werk weitgehend hergestellt, also das ist so solide, wie wir das auch später einsetzen, aber die Form als Rohr, die entsteht erst vor Ort. Und da gibt es drei Varianten. Die eine Variante ist die, beim sogenannten Close-Fit-Verfahren, da wird das Rohr im Werk im Prinzip zusammengefaltet. Also wie so zu so einem U zusammengefaltet. Der Vorteil ist dann, wenn das so zusammengefaltet ist, dann können wir das Ganze leichter biegen. Man kann das also auf enge Trommeln dann aufwickeln und man kriegt es dann auch mit dieser Biegung durch den Schacht schön reingeführt. Selbst als Rohrstrang schon brauchen wir keine große Baugrube, können wir den Rohrstrang von oben durch den Schacht und unten dann in den Kanal reinbiegen Und wenn wir dann vorne ziehen, können wir es auch relativ leicht einziehen, denn das Ganze ist ja zusammengefaltet, das hat also genug Platz, um da locker eingezogen zu werden. Der große Vorteil neben diesen Vorteilen beim Einzug ist, dass wir dann das Rohr, wenn es einmal eingezogen ist, wieder aufstellen mit Innendruck, mit Dampf zum Beispiel, auf jeden Fall auch mit Wärme wieder aufstellen und der Rohrquerschnitt des neuen Rohres so groß sein kann, dass sich das Ganze wirklich eng an das alte Rohr anlegt. Deswegen auch close fit, also eng anliegend. Dabei wird auch ein Effekt genutzt, den die Kunststoffrohrhersteller dann als Memory-Effekt bezeichnen. Das ist nämlich die Annahme, dass das Rohr, das ja erstmal rund im Werk extrudiert wurde, also die runde Form durchaus bei der Produktion kannte, dass dieses nur vorübergehend gefaltet wird und sich beim Wiederaufstellen im Prinzip an die runde Form erinnert. Deswegen Memory-Effekt. Eine andere Möglichkeit auch noch beim Close-Fit-Verfahren, den Rohrquerschnitt zu verkleinern, ist, dass wir nicht falten, sondern dass wir das Ganze über ein Dorn ziehen und längs ziehen, auch unter Temperatureinfluss längs ziehen und dabei den Querschnitt verringern und später bei Entlastung dieser Längsspannung das Ganze wieder sich verkürzt und auch wieder in Umfangsrichtung größer wird und dann eng anliegt, also wieder Close-Fit ist. Also das ist das Close-Fit-Verfahren. Das Material wird im Werk hergestellt. Denn das PE ist ja schon extrudiert, das Rohr als solches ist eigentlich schon fertig, aber die Form wird verändert und dann vor Ort wieder rückverformt in die kreisrunde Form. Eine weitere Möglichkeit, ich habe ja gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, Material im Werk und die Form vor Ort herzustellen. Eine weitere Möglichkeit ist das Wickelrohrverfahren. Dabei wird ein langer Kunststoffstreifen im Werk extrudiert. Dieser Kunststoffstreifen, der kann dann vor Ort so gewickelt werden, spiralförmig gewickelt werden, dass er ein Rohr entstehen lässt. Dabei hat dieser Streifen an der einen Seite eine Nut und an der anderen Seite im Prinzip so ein Federsystem. Das kann ineinander greifen bei der Spirale und erzeugt dann insgesamt einen langen Rohrstrang, der aber quasi eine lange Verbindung spiralförmig umlaufend hat. Solche Wickelrohre sind in der Regel Stegprofile, also man kennt das bei Drainagen, kennen Sie das, Baudrainagen, diese gelben Rohre zum Beispiel, so ähnlich wie die auch solche Stege haben, so haben auch solche Wickelrohre häufig Stege, die das Ganze versteifen sollen. Beim Wickelrohrverfahren wird also das Kunststoffband im Werk produziert, es wird auch nicht verändert, sondern zur Baustelle transportiert und erhält dann durch diese Biegung, diese Wicklung spiralförmig dann Rohrgestalt. Also die Form entsteht vor Ort. Als dritte Variante neben Close-Fit und Wickelrohr haben wir dann noch bei diesen Verfahren, wo die Form vor Ort entsteht, natürlich Montageverfahren. Das heißt, es werden einzelne Platten, einzelne Elemente auf die Baustelle geliefert und aus denen wird dann vor Ort im Altrohr wird dann ein Neurohr montiert. Das ist gerade im begehbaren Bereich, ist das durchaus weit verbreitet. Das heißt, die Platten werden vor Ort dann aufgestellt, das Ganze wird miteinander verbunden. Da sind natürlich dann auch Fugen zu beachten, die auch entsprechend zu überbrücken sind. Aber diese Einzelelemente bilden dann vor Ort ein neues Rohr. Ja, und jetzt kommen wir ja zu der dritten großen Gruppe. Wir hatten also als erstes Material und Form im Werk, als zweites Material im Werk, aber die Form wurde vor Ort hergestellt. Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was können wir noch machen, dass alles vor Ort entsteht. Wenn alles vor Ort entsteht, bedeutet das, dass das Material zwar in seinen Komponenten auf die Baustelle geliefert wird, aber vor Ort erst zum Endmaterial aushärtet. Die Form entsteht dabei auch erst vor Ort. Drei Verfahren haben wir da, das ist das Schlauchlining, das Beschichtungsverfahren und das sogenannte Noppenschlauchverfahren. Und die möchte ich mal kurz erläutern. Zunächst zum Schlauchlining. Beim Schlauchlining wird, wie der Name schon sagt, wird ein Schlauch auf die Baustelle geliefert. Dieser Schlauch besteht aus einem Trägermaterial, das kann ein Nadelfilz sein, das kann auch Glasfaser, verstärkter Kunststoff sein, eine Matte, die mit Harz getränkt ist. Erinnert uns ein wenig an das Kurzliner-Verfahren bei der Reparatur, da war ja auch eine Glasfasermatte mit Harz getränkt. Hier ist es aber so, dass diese harzgetränkte Matte in der Regel außen noch einen kleinen Kunststoffliner, eine Kunststofffolie hat, sodass der Liner selber, das Harz, keinen direkten Kontakt mit dem Untergrund hat. Das heißt, es wird hier nicht verklebt. Auch innen ist eine Folie drauf, denn das Harz soll uns ja innen auch nicht irgendwo reinfallen in den Kanal. Ja, und es gibt es zwei Möglichkeiten, einen solchen Schlauchliner in den Kanal zu bringen. Die erste ist, man zieht halt den Liner ein, also die Matte mit dem Harz, das Ganze ist noch weich, ist eben nicht ausgehärtet. Man zieht das in den Kanal ein, das sogenannte Einziehverfahren. Die zweite Möglichkeit ist die, man stülpt es ein. Das heißt, da wird das Innere nach außen gedreht, so wie wenn man in einen Ärmel von einer Jacke, die nach innen gerollt ist, rein drückt und dann das Ganze wieder so nach außen rollt. So ähnlich wird hier auch gestülpt. Das heißt, der Schlauch selber wird von innen immer wieder nachgeliefert und stülpt sich dann nach außen unter dem Druck zum Beispiel des Wassers, was von innen gegen den Liner drückt. Also geliefert wird er beim sogenannten Einstülpverfahren oder auch Inversionsverfahren, wird er dann genau so, dass bei der Lieferung eigentlich das Innere außen ist und dann wird das Ganze eingestülpt und damit das Äußere dann wirklich nach außen auch rausgestülpt. Ja, wie härten diese Liner dann aus? Nun, beim Inversionsverfahren, beim Einstülpverfahren, da hat man das ja in der Regel mit Wasser gemacht, das Einstülpen. Da wird in der Regel dann das Wasser auch erhitzt und unter Wärme härtet das Ganze aus. Der Vorteil beim Einstülpen ist natürlich, dass keine Reibung entsteht zwischen dem Linermaterial und der Wand. Das heißt, man kann beim Einstülpen relativ große Längen auch überwinden und auch relativ große Durchmesser einbauen. Eingesetzt werden beim Einstülpverfahren in erster Linie Nadelfilze, denn die sind so biegbar, dass man das Ganze auch stülpen kann. Glasfaserverstärkte Liner, die werden eingezogen, denn die Glasfasern würden, wenn wir da das Ganze so biegen würden wie bei einer Inversion, also Glasfaserliner werden eingezogen, werden dann aufgestellt unter Druckluft, auch unter Dampf und werden in der Regel aber mit UV-Härtung, also mit einer Lichterkette ausgehärtet. Da wird also eine Lichterkette durchgezogen und diese Lichterkette strahlt ultraviolettes Licht auf die Linerwandung und dieses regt dann einen Härter in der Wandung zur Reaktion an und das Ganze härtet aus. Also beim Einstülpverfahren und bei warmem Wasser wird der Härter dann über die Energie im Wasser angeregt und beim Einziehen und dann Aushärten über eine Lichterkette, über UV-Strahlung, wird das Ganze eben über UV-Strahlung angeregt. Dann härtet das Ganze aus. Jetzt haben wir das ja mit Innendruck auch aufgestellt, das heißt, der Liner selber ist ja auch noch verformbar, das Ganze ist ja noch sehr weich, wenn das Harz nicht ausgehärtet ist. In der Regel werden die Liner so bemessen, dass sie etwas kleiner sind als der Kanal, aber unter diesem Druck dann das Ganze expandiert und sich sehr gut an die Altrohrgeometrie anpasst. Das ist auch der große Vorteil. Wir haben eine totale Anpassungsfähigkeit an diese Altrohrgeometrie. Das heißt, wir haben auch dann viel Querschnitt nachher. Wir verringern den Querschnitt kaum. Diese Anpassungsfähigkeit ist ein sehr großer Vorteil. Genauso auch, dass man solche Liner, solche Schlauchliner auf der Baustelle dann durch den Schacht einbringen, einstülpen kann. Also auch wenig Platzbedarf hat. Man braucht keine großen Baugruben, wie das zum Beispiel beim Rohrstrangverfahren der Fall war. Allerdings muss man auch sagen, die Produktion des Rohres geschieht eigentlich aber erst vor Ort. Das heißt, dort entsteht das Endmaterial und auch die Endform. Und wir können ja auch dort im Prinzip uns keine Fehler leisten, keinen Ausschuss produzieren, den können wir ja nicht rausnehmen vor Lieferung, denn wir liefern ja bereits. Das heißt, das ist auf der Baustelle eingebaut und nur sehr schwer sind dann Fehler zu beheben. Ja, zweites Verfahren, bei dem Material und Form vor Ort hergestellt wird, ist das Beschichtungsverfahren. Beim Beschichtungsverfahren wird die Oberfläche zunächst aufgeraut, abgetragen, gereinigt und dann eine Beschichtung aufgetragen. Es ist ein typisches Sanierungsverfahren, um zum Beispiel Schächte zu sanieren. In einer Leitung ist das ein bisschen schwieriger, da kommt einem sehr schnell dann das Material, das man oben zum Beispiel angespritzt hat, kommt dann wieder runter. In Schächten sieht das anders aus, da kann das schon sehr kontrolliert angebracht werden. Und da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Man kann mit Kunststoffen arbeiten, die aufgesprüht werden, oder man kann auch mit Mörteln arbeiten, die entweder angeschleudert werden über eine entsprechende Maschine oder die auch per Hand aufgetragen werden. Wichtig, wie gesagt, ist die gute Oberflächenvorbereitung bei einer Beschichtung. Auch da ist es so bei einer Beschichtung, das Material nimmt erst vor Ort wirklich seinen Endzustand an, härtet dort aus und nimmt auch vor Ort erst die Geometrie an. Vorteil auch hier, die Anpassungsfähigkeit ist sehr gut, das heißt die Geometrie stimmt in der Regel weitgehend mit der Altschachtgeometrie überein. Das Ganze passt sich dort sehr gut an und der Querschnitt ist eben auch groß und frei und wird nicht verengt. Ja, drittes Verfahren ist das Noppenschlauchverfahren. Beim Noppenschlauchverfahren, wie der Name schon sagt, wird ein Noppenschlauch eingezogen. Das ist eine PE-Matte, auf der außen Noppen drauf sitzen. Und diese Noppen haben einmal den Zweck, dass sie einen gewissen Abstand halten zum Altrohr. Aber wenn dieser Abstand, dieser Ringraum zwischen PE-Folie, PE-Schlauch und Altrohr, wenn der verpresst wird mit einem Mörtel, dann verzahnen sich diese Noppen mit dem Mörtel. Das heißt, die Matte kann dann in dem Mörtel, wenn der Mörtel ausgehärtet ist, sich halten. Wenn also Außenwasserdruck ist und im Mörtel sind vielleicht noch Undichtigkeiten, dann drückt das nicht die Matte raus und zusammen, sondern diese PE-Matte kann dann entsprechend in dem Mörtel verhaften und bleibt standsicher. Die Standsicherheit wird auch in der Regel, wenn man das statisch rechnet, auch über den Mörtelring gegeben. Das ist natürlich ein sehr steifer Ring und das ist auch bei der Berechnung entsprechend zu berücksichtigen. Hier gibt es zwei Varianten. Es kann zum einen der Mörtel außen im Ringraum sich weiter verbreiten, also in Schadensbilder eindringen und dann wirklich also die Schadensbilder füllen und eventuell auch den Untergrund füllen. Das hat natürlich ein Risiko, dass das zu viel Material ist, das nach außen dringt, dass da irgendwo Hohlräume sind und wirklich unglaublich viel Material verloren geht. Es gibt deswegen auch noch eine zweite Variante, da wird mit einem sogenannten Preliner gearbeitet. Der wird zunächst eingeblasen und dieser Schlauch, der verhindert, dass Material aus diesem Mörtelring in Schadensbilder und den Untergrund entweichen kann, sondern es bleibt wirklich in diesem Mörtelring. Ja, das heißt das Noppenschlauchverfahren. Auch da wird das Material, nämlich der Mörtel, das ist der eigentliche tragende Punkt an der Stelle, das Tragelement, der Mörtel wird vor Ort hergestellt, wird dort angemischt und härtet auch vor Ort aus. Natürlich ist diese Kunststofffolie, dieser PE-Folie, dieser Noppenschlauch als solches, der im Werk vorgefertigt. Aber der wird auch vor Ort natürlich erst zu seiner endgültigen Form aufgestellt. Wir sehen also, wir haben einige Verfahren im Angebot. Wir können sie unterscheiden danach, dass Material und Form schon im Werk hergestellt wird. Das waren das Einzelrohr-Relining und das Rohrstrangverfahren. Oder wir können auch Materialien haben, die im Werk und bei der Form vor Ort hergestellt werden. Close-Fit, Wickelrohr-Montageverfahren waren da Beispiele. Oder das Material und die Form können auch komplett vor Ort hergestellt werden. Das waren Schlauchlining, Beschichtungsverfahren und Noppenschlauchverfahren. Ja, warum gibt es diese unterschiedlichen Ansätze? Die haben natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wenn wir alles im Werk herstellen, hat das den großen Vorteil, dass wir die komplette Qualitätssicherung ja schon im Werk bei der Rohrproduktion haben und auch eine entsprechende Abnahme- und Gütesicherung dort durchführen können. Das heißt, das Rohr kommt aus der Produktion und wir können dann schauen, ob das Rohr die Anforderungen erfüllt, die wir erwarten. Tut es das nicht, können wir es vor Lieferung an den Kunden rausnehmen aus der Produktion. Das ist dann Ausschuss. Und es ist eine reine Wirtschaftlichkeitsfrage, zu überlegen, wie gut muss die Produktion sein und wie viel Ausschuss akzeptieren wir. Man kann ja auch mit 30% Ausschuss arbeiten, wenn einem das nicht wehtut von den Rohstoffen oder die Rohstoffe sogar zurückgeführt werden können. Wichtig ist nur, dass die 30% nicht beim Kunden landen. Das ist also der große Vorteil, wenn wir im Werk produzieren. Wir können die Gütesicherung im Werk vollständig durchführen und können eben auch Ausschuss akzeptieren während der Produktion. Wir dürfen sie nur nicht an den Kunden liefern. Wenn wir alles vor Ort herstellen, und das war gerade Schlauchlining, Beschichtungsverfahren, Noppenschlauchverfahren. Also wenn wir vor Ort Material und Form herstellen, da haben wir den großen Vorteil, das Ganze ist natürlich sehr anpassungsfähig. Das heißt, wir können das Rohr unmittelbar an die Geometrie vor Ort anpassen, können also wirklich Close-Fit, das wäre der erste Schritt, wo man die Form vor Ort herstellt, oder sogar wirklich wie beim Schlauchlining expandierbar ganz genau uns an die Geometrie des Altrohres anpassen. Und wir sind auch sehr flexibel beim Einbau, also wenn da mal ein kleiner Versatz drin ist oder ein kleiner Bogen, dann kann das ein Schlauch mitgehen und er wird dann später in diese Geometrie aufgestellt und nimmt genau diese Geometrie an. Also ein Schlauchliner ist unglaublich anpassungsfähig vor Ort, allerdings die Qualität muss dann natürlich auch hervorragend sein in der Produktion, denn wir können uns ja keinen Ausschuss leisten. Wir haben ja das, was wir dort produzieren, auch schon ausgeliefert. Es ist ja vor Ort eingebaut. So, soweit ein Überblick über die Renovierungsverfahren, so wie sie in der Norm auch dargestellt sind. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das alles? Ist alles schon normiert? Und schauen wir mal in die Norm selber. Da gibt es auch durchaus eine Öffnungsklausel für weitere Gruppen von Renovierungsverfahren, ohne dass die dann im Detail genannt sind. Hier wird eigentlich nur gesagt, das können andere Renovierungstechniken sein, die zwar der großen Familie der Renovierung zugeordnet werden können, aber eben außerhalb dessen liegen, was hier in der Norm schon geregelt ist. Ja, und ein typisches Beispiel dafür ist das Düsseldorfer System. Ich möchte das hier mal anführen, einfach damit man weiß, es gibt auch noch Dinge, die nicht in der Norm stehen. Und das ist ein sehr schöner Ansatz für die Mauerwerksanierung. Bei diesem System, die Stadtentwässerung Düsseldorf hat das eingeführt und praktiziert das laufend in ihrem Netz, werden Mauerwerkskanäle so renoviert, dass die Altsubstanz noch erhalten bleibt. Das heißt, das alte Mauerwerk bleibt erhalten, aber das Ganze wird wirklich vollständig über die Länge so verbessert, dass ein wieder komplett vollständig tragfähiger Mauerwerkskanal dabei entsteht. Nun, wie sieht dieser Prozess im Einzelnen aus? Nun, man schaut sich die Mauerwerkskanäle natürlich zunächst einmal an und welche Schadensbilder dort vorwiegend herrschen. Und das sind meistens korrodierte Fugen, vielleicht ist auch der ein oder andere Klinkerdefekt. Auch im Sohlbereich kann es so sein, dass die Sohle ausgewaschen ist, da insbesondere auch das Fugenmaterial ausgewaschen ist. Das Ganze kann dann auch undicht sein, aber eben auch von der Standsicherheit gefährdet sein. Ja, und vom Prozess her ist es so, dass zunächst einmal der geschädigte Bereich der Fugen ersetzt werden soll. Das heißt, über die gesamte Länge werden alle Fugen frei gefräst, ausgeräumt. Zumindest so weit, wie da geschädigtes Material in den Fugen drin ist. Also bis auf gesundes Material wird das Ganze ausgeräumt. Dann werden auch defekte Klinker entfernt und durch neue Klinkersteine ersetzt. Und das Mauerwerk wird komplett neu verfugt. Das heißt, da wird Mörtel in die Fugen reingedrückt, reinverpresst. Und das Ganze soll zu einem wirklich vollständig intakten, einem neuen Mauerwerk entsprechenden Mauerwerkskanal wieder aushärten und eben diese Form eines Mauerwerkskanals dann auch annehmen. Wichtig ist dann natürlich auch noch, wenn es vertikale Überlastung gab und es gibt zum Beispiel Längsrisse im Scheitel und wir sehen diese Längsrisse, die sind eben auch ein Standsicherheitsrisiko, dann werden auch diese Risse noch einzeln verpresst. Das heißt, eine Rissverpressung ergänzt die Mauerwerksverfugung. Haben wir Schäden in der Sohle, da Korrosion, dann können dann entsprechend auch noch Sohlschalen eingebaut werden, die besonders beständig sind und dann eben auch künftige Korrosion in dem Sohlbereich dann verhindern. Anschlüsse sind vielleicht auch zu sanieren, das heißt defekte Anschlüsse können auch entsprechend angeschlossen werden, wieder angeschlossen werden und abgedichtet werden, zum Beispiel auch über Injektionen oder eben auch ein Verspachteln, Vermörteln dieser Anschlussbereiche. Ja, soweit zur Vervollständigung. Also wenn es darum geht, die Altsubstanz zu erhalten, dann kann man natürlich auch einen Mauerwerkskanal sanieren, ohne da einen neuen Schlauch einzuziehen, indem man schlichtweg die Altsubstanz voll nutzt und das, was defekt ist, nämlich die Fugen, das entsprechend verbessert und auch Risse verpresst. Und in Düsseldorf hat das auch bei den Wirtschaftsprüfern, so wie ich es verstanden habe, auch Anklang gefunden. Das heißt, das Ganze wird auch wirklich als Investitionsmaßnahme auch angesehen und auch der Altkanal, die Weiternutzung, kann entsprechend angesetzt werden. Also keine Sonderabschreibung und auch eine Abschreibung der Investition selber über die Zeit. Also das Verbinden dieser zwei Vorteile für den momentanen Gebührenhaushalt. Ja, soweit ein kleiner Überblick über die Verfahren. Ich hoffe, das war ein wenig interessant, auch mal zu sehen, dass sich das eben auch unterscheidet von den Verfahren, ob die Materialien, ob das Rohr schon von der Form und vom Material im Werk hergestellt wird oder ob das Ganze eben im Werk zwar als Material, aber von der Form erst vor Ort entsteht oder ob Material und Form vor Ort komplett entstehen, wie wir das zum Beispiel beim Schlauchlining gesehen haben. Und dass eben nur, weil in der Norm schon viele Verfahren drinstehen, das noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss, das haben wir gerade beim Thema Mauerwerksanierung gesehen. Vielen Dank.